Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde mit Christian Beyer und Rudi Bachmann. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, ne?
Ist Liberation Day.
Liberation Day.
Ich wurde von meiner Altersvorsorge befreit.
Ja, ich auch.
Ich fühle mich ganz frei hier jetzt.
Ja. Guck mal, das ist einfach, damit ihr mal richtig wieder arbeitet.
Sagte genau. Der Beamte auf Lebenszeit. Ja.
Er wird ein neoklassischer Arbeitsangebotseffekt
ausgenutzt. Großartige Zukunft für die USA.
Ja, man kann im Moment wenig tun, außer staunend da zu sitzen und sich zu fragen, was zum Teufel soll der ganze Scheiß? Weil,
guck mal, wenn du in den USA bist, kannst du zum Beispiel Weben üben.
Genau, Weben, ja.
Chinesisch
Ich will aber eine Sache sagen, weil Ökonomen ja gerne so ein bisschen auch immer als, denen wird oft gerne die Schuld gegeben, wenn was schief läuft, und oftmals ist es tatsächlich auch mit Schuld der Ökonomen. Ich kann aber sagen, hier sind wir völlig unschuldig.
Also das da würde ich sogar widersprechen.
Nein, wir sind völlig unschuldig.
Das hatte ich euch war meine E-Mail, die du nicht verstanden hast. Es gab diesen interessanten Tweet,
den fand ich super.
Ja, ja. Den fand ich super.
Okay, da müssen wir auch drüber reden.
Nämlich,
aber insgesamt sind wir unschuldig.
Ja, natürlich.
Wir wollten das nicht.
Aber wir haben natürlich vielleicht durch den Fokus auf relative Unterschiede von Freihandel in der öffentlichen Debatte nicht klar genug gesagt, dass es einfach absolute Vorteile von Freihandel gibt. Sozusagen alle werden, nicht notwendigerweise werden alle reicher, aber der Durchschnitt wird halt reicher, durch Freihandel wird wohlhabender. Darauf haben wir aber zuletzt, weil man das ja so schlecht identifizieren kann aus Daten alleine, haben wir uns sehr in der Debatte darauf konzentriert, dass man ganz klar identifizieren kann, welche Regionen und welche Arten von Arbeitnehmern durch den Beitritt Chinas zur WTO verloren haben.
Und, relativ.
Relativ verloren haben.
Das heißt, sie können trotzdem gewonnen haben.
Die können trotzdem gewonnen haben, genau. Das sehen wir jetzt zum Teil ja vielleicht sogar auch, jedenfalls in einigen Fällen, wo jedenfalls durch diese extreme Veränderung der Zollstruktur die gleichen Arbeiter jetzt sogar verlieren, weil ihre Betriebe nicht mehr zu wettbewerbsfähigen Kosten Zulieferer finden.
Und so. Gut, du bist jetzt schon sehr im Spezialthema drin. Vielleicht fangen wir damit auch an. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Wir sollten aber die Hörer...
Was ich eben nochmal, also wenn du sagst, wir waren es nicht, also wir Ökonomen waren es nicht. Willst du mir damit sagen, dass nicht ein wenigstens hinreichend kompetenter Ökonom an dieser Zollentscheidung der US-Regierung beteiligt war?
Ich kann mir das nicht vorstellen. Und derjenige, der da zumindest ideologisch verantwortlich scheint, Peter Navarro, ist einfach ein Quacksalber.
Das ist der Typ, also, der sich selbst zitiert, aber mit einem Anagramm seines Namens.
Der sich selbst zitiert, ne? Mit Ron Vara, genau. Das ist einfach ein, also man kann nur, ich möchte strafrechtlich nicht belangt werden um diesen Menschen. Also der ist, ich sag's mal wie Elon Musk, he's dumb as a sack of rocks. Mhm. Und also normalerweise stimme ich nicht mit Elon Musk überein, bin ich nicht bekannt für, aber da hat dann sogar Elon einmal recht. Also das ist einfach, es ist einfach nicht zu ertragen.
Und trotzdem ist ja diese Formel, nach der sie diese Zölle berechnet haben, nicht ganz verkehrt. Zumindest in sich gibt es da eine Logik, ne?
Ja, die kommt aber auch nicht von Peter Navarro.
Okay.
Also, gut, diese Formel beantwortet oder versucht, folgende Fragestellung zu beantworten. Was müsste man machen, um die bilateralen, das ist ganz wichtig, die bilateralen Handels, je nachdem möglicherweise auch Leistungsbilanzdefizite, aber Trump hat irgendwie eine Obsession mit Handelsbilanzdefiziten oder Überschüssen, also mit anderen Worten physischen Gütern, die Grenze übertreten, da sind die Dienstleistungen schon mal rausgenommen. Also bilaterale Handelsbilanzsalden, die sollten irgendwie ausgeglichen sein. Das ist so Trumps Politikziel. Also erst muss man mal sagen, dass dieses Politikziel überhaupt keinen Sinn macht. Es macht keinen Sinn, sich nur auf Handelsbilanzen zu konzentrieren. Also wenn überhaupt schon Leistungsbilanzen. Es macht aber auch keinen Sinn, sich auf das Bilaterale macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja auch ein permanentes bilaterales Handelsbilanzdefizit mit meinem Supermarkt, ja, weil ich da nicht arbeite, typischerweise. Und das ist gut so, ja. Und so gilt es natürlich auch für den Handel der Länder untereinander. Jetzt kann man man könnte eher einen Punkt noch draus machen über sozusagen allgemeine Handelsbilanzdefizite, drüber nachdenken, ob die sinnvoll sind, ob die dauerhaft sinnvoll sind. Dann wird's dann langsam ökonomisch interessant, das ist subtiler. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Wir machen nochmal über das exorbitante Privileg der Amerikaner reden. Also angenommen, man wollte das jetzt. man wollte das jetzt machen, ja, diese bilateralen Handelsbilanzdefizite zu eliminieren, dann gilt diese Formel, die da publiziert wurde, unter extrem restringierten Annahmen, die halt alle jetzt mit diesem Experiment nicht erfüllt sind. Die wären erfüllt, wenn die Amerikaner mit einem kleinen Land, das nicht die Muskeln hat, zurückzuschlagen, ein Zoll sozusagen erheben würde gegenüber einem kleinen Land. Und also mit anderen Worten, diese Formel berücksichtigt nimmt konstante Exporte an. Sie berücksichtigt weder Politik, allgemeine Gleichgewichtseffekte, sie berücksichtigt kein Zurückschlagen von Zöllen. Sie ist für kleine Änderungen gemacht. Es ist also keine nichtlinearen Täten drin. Und dann ist sie am Ende des Tages auch noch falsch kalibriert, weil derjenige, der unser Kollege Brent Neiman, von dem sie die entscheidende Elastizität genommen haben, sagte, die ganzen Zölle müssten um ein Viertel, wenn man schon dieser Logik folgen will, wenn man seine Zahl richtig interpretiert hätte, müsste man sie eigentlich um Vierfaches niedriger sein. Also es macht alles hinten und vorne keinen Sinn, aber so ist diese Formel zustande gekommen. Es ist also nicht ganz willkürlich, aber es ist doch falsch.
Ja, aber diese Formel ist halt auch, die ist ja auch irgendwie, ne, das ist ja auch nichts Tiefes, dass Nö. Du, wenn du ein Handelsbilanzdefizit reduzieren willst, dass du dann vermutlich proportional zur Größe des, also wenn du es aufs Null setzen möchtest, proportional zur Größe des Handelsbilanzdefizits, dass du dazu proportional die Zölle setzt. Das ist jetzt irgendwie, das ist als Annäherung erster Ordnung, ist das, worauf man käme. Nur das Ziel ist halt bescheuert.
Der Punkt ist, in der Presse wurde es ja so berichtet, die haben einfach was völlig Absurdes gemacht, nämlich die Handelsbilanz geteilt durch die Importe oder so, oder Exporte, keine Ahnung.
Die Importe gemacht.
Und dann haben sie noch zwei griechische Zahlen dazu, die zufälligerweise multipliziert 1 ergeben.
Ja.
Ich glaube, so ganz doof war es nicht. Also diese Zahlen, diese Elastizitäten machen im Prinzip innerhalb der Logik schon Sinn, die will man da reintun. Dass man sie dann auch falsch kalibriert hat, wie gesagt.
Was meinst du mit falsch kalibriert?
Ja, man hat einfach falsche Zahlen genommen. Man hat nicht die Werte genommen, die der Brent Neiman veröffentlicht hat.
Ach so.
Obwohl man ihn zitiert hat. Das ist halt das Komische an dem Ganzen. Er hat ja dann auch ein großes Op-Ed in der New York Times darüber geschrieben, dass er sich nicht erklären kann, woher diese Zahl kommt. Aber es ist nicht so, dass man einfach willkürlich zwei griechische Buchstaben irgendwo hingeschrieben hat, um das Ganze wissenschaftlich auszusehen. Die gehören da schon hin, aber das ist auch das einzig Gute, was man darüber sagen kann.
Okay, die gehören dahin. Wie hätten die denn, was hätte das denn alternativ sein müssen?
Ja, aber für das Ziel ist ja das Bescheuerte. Es ist so, wie ich meine, das Ziel ist, ich zünde das Haus an.
Ja, nee, wir wollen ja die innere Logik. Du musst ja eine innere Kritik und eine äußere Kritik
unter. Ja, natürlich. Aber ich wollte nur nochmal, weil Holger fragte, was müsste denn da hingehören? Aber natürlich für das Ziel, die bilateralen Handelsbilanzdefizite auf Null zu setzen.
Ja. Da müsste eben um vierfach geringeren Wert hin.
Ja, wobei ich glaube, dann müsste eigentlich auch das Epsilon ist aber zu klein. Also ich glaube, der Faktor ist dann eigentlich eher in die Hälfte. Also jedenfalls ist bei dem einen Wert ist zu niedrig angesetzt worden, und der andere ist aber eher etwas zu hoch angesetzt worden. Und dann haben sie nochmal durch zwei geteilt. Also insofern, hier wird der Schuh draus. Es könnte so genau die richtige Zahl sein für das Ziel, weil der eine Wert müsste, durch den geteilt wird, viermal größer sein. Der andere müsste aber nur halb so groß sein. Also kommt man auf geteilt durch zwei.
Ich dachte, die hätten das nur die Hälfte genommen, damit sie noch ein bisschen Luft zum Weiterdrohen.
Auch. Aber ich sag, zufällig könnten sie die richtige Zahl getroffen haben.
Das darf echt nicht wahr sein.
Also insofern, ja, außer für die Länder, wo sie sowieso einen bilateralen Handelsbilanzüberschuss haben. Und da sagen sie aber, es ist immer 10%.
Ja, da kommt auch noch das.
Ach Moment, die besteuern. Also die besteuern
ja, das ist 10% jeder.
Also zum Beispiel, Australien. Australien ist 10% and beef. Aber es ist nicht klar, was mit and beef gemeint war. Es ist halt, das ist alles.
Also Sie haben mit einer Leistungsbilanzdaten die Handelsbilanz beschreiben wollen? Nee, das habe ich noch nicht so richtig. Also noch einmal den Unterschied zwischen Leistungsbilanz und Handelsbilanz, bitte.
Die Leistungsbilanz besteht selber aus drei Unterbilanzen, nämlich den Handel der Güter, der Hand, also physischen Gütern, die Grenze übertreten. Das ist ein Handel, den du sehr einfach eben auch statistisch erfassen kannst, ja, weil das sind halt physische
ein
Güter,
Auto, zwei
die
Autos, drei Autos.
Genau, durch einen Zoll müssen irgendwie. Ja, das Ganze relativ gut. Deswegen haben wir auch die besten Daten, haben wir über physische Güter. Mhm. Dann gibt's aber Handel mit Dienstleistungen. Also wenn du zum Beispiel in die USA fliegst und da Urlaub machst, was du jetzt nicht mehr machen wirst, aber früher vielleicht gemacht hättest, dann ist es ein Dienstleistungsexport der Vereinigten Staaten.
Ja.
Ja. Zum Beispiel. Also, oder
auch mein Netflix-Abo doch auch.
Ja, oder? Zum Beispiel, das alles. Das sind genau Dienstleistungsexporte der Vereinigten Staaten. Da haben die übrigens gegenüber Europa sogar einen deutlichen Überschuss, weil die Leistungsbilanz, und dann gibt's noch eine kleine Bilanz, das ist die Bilanz der Netto-Faktoreinkommen. Das ist so, wenn du, keine Ahnung, wenn du Dividenden aus Amerika bekommst.
Okay.
Oder umgekehrt, wenn ich eine Dividende, das zum Beispiel sowas. Das ist aber ein relativ kleiner Bereich im Vergleich zu den anderen Bilanzen. Also approximativ ist die Leistungsbilanz einfach die Dienstleistungs- und die Güterhandelsbilanz. Und dies ist sogar zwischen Europa und Amerika relativ ausgeglichen, weil eben Europa sehr viele Dienstleistungen aus Amerika kauft, hauptsächlich digitale Dienstleistungen. Also genau. Aber Trump findet Dienstleistungen ist irgendwie, ja, das ist halt auch, wie gesagt, ich rede ja immer davon, dass er so im 19. Jahrhundert lebt. Für ihn ist Dienstleistung halt irgendwie kein richtiger Job. Ja,
okay.
So, das ist keine ökonomische Aktivität, sondern nur wenn
der hat physische ja auch sein Güter ganzes produziert Leben hat er ja auch Dinge hergestellt.
Genau.
So selber.
Naja, weiß ich nicht, aber
zumindest bildet er sich das ein.
Der hat sicherlich die ganze Zeit am Band gearbeitet.
Klar. Geschuftet hat er. Aber wenn die das nicht über die Leistungsbilanz, ja gut, das ist wirklich einfach nur nochmal ein Hinweis darauf, dass da kein Ökonom dran beteiligt war. Wenn sie es sinnvoll hätten machen können, was dann über die Leistungsbilanz gelaufen wäre und dazu geführt hätte, dass vermutlich die EU nicht mit Strafzöllen belegt wird, was ist dann das eigentliche Ziel der US-Regierung? Wenn es gar nicht darum geht,
Die Zölle sind erstmal Selbstzweck. In dem Sinne, dass darauf andere Dinge folgen. Darüber haben wir schon letztens mal gesprochen, gegebenenfalls, weil die halt nicht der direkten parlamentarischen Kontrolle unterliegen, einfach dem Präsidenten Verhandlungsmacht auch gegen Unternehmen zu geben, auch Dinge gegenüber anderen Ländern durchzuführen.
Was übrigens als ein kleiner Einschub, Christian, der Kongress könnte sich das zurücknehmen, denn in der Verfassung steht nämlich eigentlich, dass die Hoheit über die Zölle auch dem Kongress zufällt, aber der Kongress hat das ironischerweise mal abgegeben, weil die letzten Zölle
einmal schon mal übertrieben hat bei Hawley Smoot, ne?
Genau, und da hat man gesagt, das soll der Präsident machen und jetzt stehen wir da. Also der Kongress könnte sich das zurücknehmen, jedenfalls mit 2/3 Mehrheit.
Die wird er nicht kriegen, ne?
Die wird er nicht kriegen, aber man sollte die Parlamentarier trotzdem nicht aus ihrer Verantwortung überlassen. Also man sollte jetzt nicht so sagen, oder man sollte sie nicht damit wegkommen lassen, zu sagen, naja, das ist alles Trump, wir haben damit nichts zu tun. Ja.
So, und jetzt sehen wir die Auswirkungen dieses ganzen Wahnsinns. Also Rudis und meine Altersvorsorge ist weg. Und die Chinesen sagen einfach nur, ja, okay, fuck you. Ist das schlau, was die Chinesen da machen? Also ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, die China zahlt mittlerweile 104% Strafzölle.
Ich denke, alle Handelsmodelle sagen, dass der größte Verlierer von der Aktion sind die USA mit sehr drastischen, langfristigen Verschlechterungen des Bruttoinlandsproduktes. Und ich glaube, mit kurzfristig auch noch ganz massiven zusätzlichen Verwerfungen. Denn man muss sich ja klar machen, das ist eine Situation, wo sich ein Land selber in Autarkie bewegt und so eine Art Seeblockade gegen sich selber verhängt.
Kontinentalsperre,
Es gab auf Twitter ein kleines Bonmot, ist vielleicht ein bisschen geschmäcklerisch und hört sich auch ein bisschen arrogant an, aber es trifft den ökonomischen Sachverhalt, finde ich ganz gut. Da schrieb einer, also wenn die USA Zölle gegenüber Bangladesch und Vietnam verhängt, dann ist es ungefähr so, als ob ein Investmentbanker seine Putzfrau darum bittet, das Klo jetzt wieder selber reinigen zu dürfen. Das ist die Essenz von dem, was hier jetzt gerade passiert. Das ist aber Idiokratie. Aber Christian, ich wollte das nur einwerfen.
Ja, ja, nee, das ist ein gutes Bild. Die üblichen Handelsmodelle deuten alle darauf hin, dass die USA selbst langfristig oder mittelfristig und dann langfristig ist dann auch wieder eine Frage, was passiert, aber deutlich verlieren sowas wie 3-4% vom Bruttoinlandsprodukt und die Belastung für den Rest der Welt zunächst einmal gar nicht so groß sind, hängt natürlich sehr davon ab, wie der Rest der Welt untereinander reagiert. Also insbesondere, wenn sich das, was die Europäische Kommission nun nochmal vehementer vorschlägt, sich tatsächlich auch bei den Mitgliedsländern durchsetzen lässt, dass man versucht, sehr auf Mercosur-Staaten zuzugehen, auf Indien zuzugehen und auch nochmal mit China zumindest jetzt nicht die Türen zumacht, dann sind alle Auswirkungen auf den Rest der Welt, die sind natürlich da, aber die sind halt moderat. Ich meine, die USA sind so ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes der Welt. Das ist natürlich nicht nix, aber ja, gibt halt auch andere Handelspartner. Und wenn jetzt die Vietnamesen nicht mehr ihre T-Shirts in die USA verkaufen, ja, wird sich hier schon jemand finden, der halt ein bisschen häufiger, also noch häufiger T-Shirts kauft und verbraucht.
Aber der Markt wird doch dann auch gleichzeitig mit genau den T-Shirts, also unser Markt wird dann mit den T-Shirts geflutet, die der US-Markt nicht mehr aufnimmt.
Ja, genau.
Und damit haben wir dann aber hier doch T-Shirt-Inflation.
Deflation.
Ja, genau, du kannst halt, die Voraussicht, also die T-Shirts werden noch billiger. Die Prognosen sind, dass wir sowas wie 1 Prozentpunkt ungefähr bei den Preisen einen Verfall der Preise haben. Also natürlich bei T-Shirts wahrscheinlich mehr als bei Wohnungen, ja. Aber 1% niedrigeres Preisniveau in den USA hingegen über die nächsten 12 bis 24 Monate Anstieg des Preisniveaus zwischen 3 und 5%. Und das ist natürlich schon mal, also da sieht man auch, wo die relativen Schwierigkeiten sind. So, und jetzt ist natürlich, die T-Shirts sind für uns völlig unproblematisch, weil wir da überhaupt keine Industrie haben, die damit konkurriert. Das ist ein schweres Problem.
Trigema, der Affe.
Du meinst der Wolfgang Krupp?
Du meinst der Wolfgang Krupp?
Wer nicht im Betrieb arbeitet, der hat keine Arbeit.
Genau.
Das ist furchtbar. Oh Gott. Lebt der eigentlich noch? Ja, ne?
Na klar, der war doch letztes, glaube ich, meine ich, bei Hart aber Fair.
Ja gut, das sowas gucke ich ja nicht.
Ja, ne, da war er, glaube ich.
Jedenfalls gibt es natürlich andere Bereiche, da ist es etwas schwieriger.
Eben all die Autos, die Chinesen jetzt nicht mehr in den USA verkaufen, werden die versuchen, bei uns in den Markt zu drücken und dann kriegt VW noch mehr Probleme.
Das ist der Bereich, der am schwierigsten ist für uns. Dann gibt es in anderen Ländern gibt's andere Bereiche, wo es nochmal etwas schwieriger ist.
Wobei das für den europäischen Verbraucher ja erstmal gut ist, ne?
Genau. Also ne, das, wenn wir jetzt billigere Autos haben, ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja, aber wenn die Leute, die diese Autos kaufen sollten, auf einmal ihre Jobs verlieren, weil hier,
ja, das ne, natürlich muss man moderieren, das ist schon klar. Aber der Punkt ist, es wird immer zunächst erstmal gesagt, wenn die Chinesen fluten uns jetzt mit billigen Gütern und das, als ob das was ganz, ganz Schlimmes ist. Und das ist wieder diese typische Logik, wo Leute einfach nicht verstehen. Das zunächst mal ist es für den europäischen Verbraucher gut, dass man da vielleicht industriepolitisch aktiv werden muss, dass das nicht zu schnell geht. Und wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, beim Auto sind auch eben sicherheitsrelevante Bereiche. Das muss man gucken. Aber zunächst mal ist es ja nicht schlecht, wenn Güter, die billiger werden, nach Europa kommen. Das muss man erstmal konstatieren. Und das muss man auch den Politikern immer wieder sagen. Das muss man den Industrieverbänden immer wieder sagen. Auch den Journalisten, weil die erstmal diese ganz andere Reaktion haben. Och, die Chinesen fluten uns und das ist ja eine Katastrophe.
Wobei natürlich das Schöne ist, dass die Handelspolitik europäisch ist und deshalb das Land Niedersachsen, anders als bei vielen anderen Bereichen, bei der Handelspolitik kein besonders großes Gewicht hat. Genauso wie das Land Bayern.
Naja, ich würde das nicht unterschätzen. Ich war heute Morgen in einem Gespräch mit 2 Europaabgeordneten. Die haben auch erstmal diesen Instinkt gehabt, die Chinesen fluten. Ja,
ja, natürlich, weil es ist natürlich so, die Autoindustrie haben wir in vielen europäischen Ländern, auch gerade in den großen europäischen Ländern ist die wichtig. Die ist neben Deutschland ist sie in Spanien wichtig. Die ist in Frankreich auch von der Industrie noch relativ wichtig und die ist in Italien relativ wichtig.
Osteuropa doch auch, oder? Ich meine, die ganze Fertigung.
Und genau, in Osteuropa haben wir natürlich auch da relativ viel. Insofern ist das, glaube ich, das größte Thema. Das ausgenommen ist es eher so, dass, naja, jetzt Deutschland unter Druck kommt, auch bei den, durch die chinesischen Maschinenbauer. Mhm. Mit der Konkurrenz haben die anderen Europäer schon lange zu kämpfen, weil die dann auf ähnlichen Märkten, was sozusagen die Qualität und Komplexität der Maschinen anging. Ja, das wird sich natürlich verschärfen. Aber auf der anderen Seite sind wir in einer Situation, wo wir einerseits jetzt mit der Neuausrichtung der deutschen Fiskalpolitik ohnehin in der Lage sind, ein bisschen Slack aufzufangen. Ja, das ist einfach eine wichtige Dimension. Es ist ja recht hilfreich, dass wir jetzt da sind. Das andere ist,
die müssen Panzer bauen und Brücken sanieren, die Leute. Ja,
genau.
Also, das ist mal der erste Punkt. Der andere Punkt, den ich noch machen will, ich kann mir schon vorstellen, dass China, sagen wir mal so, dass das Verhandlungsgewicht von China mit Partnern in der Welt jetzt durchaus auch nach unten gegangen ist. Wenn man so will, ist das vielleicht eine der ganz wenigen positiven Effekte dieser Trump-Politik. Denn China ist jetzt tatsächlich auch auf den Goodwill anderer angewiesen. Denn China kostet es natürlich, und wir sehen das ja schon. China redet gerade mit Südkorea und Japan. Das sind drei Erzfeinde, ja, historisch, die miteinander reden, um ja über was nachzudenken. Freihandel, interessanterweise, oder zumindest nicht Freihandel, aber zumindest Handelserleichterungen zwischen den Ländern. Also man muss sich klar machen: China ist nicht mehr in der guten. China hat sowieso große interne Probleme. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit den Chinesen, das ist ja der große Vorteil übrigens. Also natürlich ist China ein schlimmeres totalitäres Regime. Die Amerika ist es noch nicht. Wir haben Tendenzen zur Autokratie, aber es ist noch kein Totalitarismus. Anders als in China. Also ich will es insofern nicht vergleichen, damit ich da nicht missverstanden werde. Aber die Regierung hat eine gewisse Rest von technokratischer Vernunft. Ja. Die nicht mehr da ist in Amerika. Das ist klar. Das heißt, mit China als Verhandlungspartner, glaube ich, kann man rationale Verhandlungen führen als zurzeit mit den USA.
In einem bestimmten Rahmen dann, ne?
In einem bestimmten Rahmen, ja. Wir werden nicht die Uiguren befreien. Das ist klar. Wenn das Ziel ist, werden wir scheitern. Was schlimm genug ist, will ich gar ausdrücklich dazu sagen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in diesem Bereich der Handelspolitik man mit China, wenn Europa das klug anfällt, gute Deals machen kann, weil sie einfach die Europäer irgendwie als zweiten wichtigen Handels- oder Partner in der Welt brauchen, wenn jetzt die Amerikaner so ausfallen und so erraten.
Läuft China nicht jetzt auch in eine Überproduktion mittelfristig?
Also, na klar, die wollen zum Teil verkaufen, aber wie gesagt, was sie auch nicht wollen, ist, dass wir jetzt sozusagen mit den Handelsbarrieren gegenüber China überschießen. Also die Europäer haben Mittel, also die haben Verteidigungsmittel gegenüber China. Und das heißt, da gibt es sozusagen einen Middle Ground, wo man Deals mitmachen kann, wo die Europäer profitieren. Wie gesagt, viele Güter, die dann jetzt vielleicht nach Europa kommen, zur Freude der europäischen Verbraucher, werden billiger. Aber das heißt nicht, dass sie sozusagen unsere komplette Industrie kaputt machen können oder europäische Industrie komplett kaputt machen können.
Ich will vielleicht da noch einen Gedanken dranhängen. Und zwar sind wir natürlich jetzt in Europa aufgrund der demografischen Entwicklung eigentlich fast nirgendwo mehr in solch einer keynesianischen Unterbeschäftigungssituation. Mhm. Eher tendenziell in der Situation, wo wir Arbeitskräfte brauchen. Und dann in so einer Situation ist zusätzlicher Import, der die Reallöhne erhöht, weil die Preise fallen, natürlich eigentlich super. Gut. Weil ja das Problem von die Arbeitsanreize sind zu niedrig, sich natürlich verändern. Wenn ich jetzt mir überlege, okay, bislang kostet irgendwie ein neues Auto, das ich mir kaufe, wenn es ein Elektroauto sein soll, realistischerweise mindestens 40.000 Euro. Und jetzt kommen die chinesischen Autos und die kriege ich vielleicht für 20.000 Euro. Ja, dann hat es ja plötzlich eine ganz andere Wirkung auf mein Leben, wenn ich zusätzliches Geld verdiene und mir vielleicht ein nettes neues Auto kaufen kann, wenn ich das möchte. Ja.
Zumal die deutschen Autos ja auch billiger werden.
Genau. Es gibt natürlich noch den zusätzlichen Wettbewerbseffekt. Und also gerade in der Situation, wo man eigentlich irgendwie ein Reallohnwachstum auch bräuchte, um Leute zu bewegen, mehr zu arbeiten, ist nicht eine Situation, die einem so riesig Angst machen sollte. Ist natürlich klar, trotzdem bleibt es dabei. die Welt ist schlechter geworden dadurch, dass die, wenn die USA da meinen, in Autarkie zu gehen. Umgekehrt auch, zusätzlich gibt es noch so ein anderes Argument, wenn ich an so Heckscher-Ohlin-Logik denke. Ja, mit den USA steigt ein Land aus dem internationalen Handel, was in der relativen Faktorausstattung uns ja nicht unähnlich ist. Relativ zu den vielen anderen Ländern auf der Welt. Sprich, da passiert weniger, also da in den USA passiert einfach weniger Handel oder weniger Angebot von gegebenenfalls Gütern. Das wird sich vermutlich ja auf die Dienstleistungen dann am Ende auch auswirken, weil es ja natürlich noch die andere Seite, die ganze Kapitalbilanzseite des Problems gibt, kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Und da kommt Angebot von hochqualifizierten Arbeitskräften, relativ hoher Kapitalintensität und so weiter her. Und das ist ja auch der Markt im Grunde genommen, in dem Europa ist. Und diese Dinge verschieben sich damit zu unseren Gunsten. Natürlich haben viele, und das ist ja auch toll so, viele Emerging Markets, die haben halt da aufgeschlossen. Ja, China ist wesentlich kapitalintensiver geworden. Der Ausbildungsstandard der Bevölkerung hat sich erhöht. Auch in Indien bewegen sich die Dinge zum Guten. Aber dennoch ist natürlich der relative Vorsprung von Europa, was Ausbildung und Qualifizierung angeht, ist natürlich da. Und die USA verabschieden sich damit. Da gibt's ja diese Memes und Scherze, wo der MAGA-Wähler da jetzt sitzt und seine Unterwäsche näht oder so.
Ja, ich stimme dir zu, aber das ist mir ein bisschen zu Heckscher-Ohlin. Im Sinne von zu sehr auf die reinen relativen Faktorausstattungen abgestellt. Denn es gibt ja noch einen weiteren Effekt. Und ich weiß, das müsste man jetzt quantifizieren. Ich weiß jetzt nicht, wie die sozusagen das ist. Aber es gibt natürlich auch sowas wie, der Rest der Welt, auch Europa, hat natürlich von der Technologieführerschaft Amerikas über Spillover profitiert.
Klar.
Und welche Technologien waren das?
Naja, zum Beispiel digital, auch viel auch in der Pharmaforschung. Ja. Pharmaproduktion ist Europa gut aufgestellt, aber in der Pharmaforschung, also wenn jetzt die Amerikaner zum Beispiel ihre Gesundheitsforschung einstellen oder drastisch reduzieren, natürlich ihre Universitäten kaputt hauen, das kommt ja noch dazu, dann wird auch die Welt sozusagen technologisch ärmer einfach, ja, oder weniger schnell entwickeln. Das darf man nicht vergessen. Und auch das wird Europa dann, jedenfalls im Absoluten, nicht im relativen, aber im absoluten Sinne schon kosten.
Der Kuchen insgesamt wird kleiner, aber unser Anteil am Kuchen.
Wir kriegen mehr Krümel.
Wird größer und das kompensiert ein Stück weit des Schrumpfens des Kuchens.
Wir glauben ja, dass in den Nutzenfunktionen, wenn du nicht irgendwelche behavioral Kollegen bist, steht in unserer Nutzenfunktion der absolute Konsum, nicht der Konsum relativ zu den Nachbarn.
Du hast halt zwei Trends, die entgegenwirken, auch für das,
was. Ja, ich verstehe, was du sagen willst. Genau. Ich wollte nur noch einen letzten Punkt machen zu den Importen, was das letztlich nur noch unterstützt, was du sagst, nämlich Folgendes. Gerade die Deutschen, ich weiß jetzt nicht die Europäer insgesamt, aber die Deutschen haben ja ein riesen Auslandsvermögen durch ihre jahrelangen Exportüberschüsse aufgebaut. Mhm. Und wie gesagt, das macht eigentlich sowieso nur Sinn, wenn man irgendwann mal diese Exportüberschüsse abbaut, ja, und dafür sozusagen mehr vom Ausland bekommt, als man früher geliefert hat. Ja, vielleicht ist jetzt mal der Zeitpunkt gekommen, wo dieses Auslandsvermögen ein bisschen abzubauen ist.
Wie würde das konkret aussehen, das Auslandsvermögen abbauen?
Wir streamen weiter Netflix und liefern denen nichts.
Okay, verstanden. So muss man mir das erklären, damit ich das raffe.
Ja, okay. Ja, und wir bekommen halt Güter von China.
Ja.
Ja. Ja. Genau. Also darum geht's ja. Also genau.
Wenn ich mir das alles so anhöre und alles so angucke und auch angucke, was gerade die Aktienmärkte machen, was auch die Anleihemärkte teilweise machen, also die US-Staatsanleihen sind ja gerade nicht allzu sehr nachgefragt. Was für eine, ich sag mal, wirtschaftliche Zukunft seht ihr denn da eigentlich in den USA dann, wenn es bei uns nicht ganz so schlimm wird? Ich also eher europäische Aktienfonds kaufe, wie lange soll ich denn die Finger von US-amerikanischen lassen, um mal so in dieser Metapher zu bleiben?
Tja, das Das ist unklar. Also bisher, also
es gibt keine Sicherheit mehr, oder?
Nein, nein. Wir sollten jetzt erstmal, wir sollten tatsächlich nochmal zurückkommen. Es gibt einen wunderschönen Thread von einem, wo ist der? Der ist John Byrne Murdoch. Der ist der Columnist und Chief Data Reporter der Financial Times. Den sollten wir unbedingt verlinken.
Machen wir.
Der einfach mal sozusagen in ganz einfachen Grafiken aufgezeichnet hat, was da eigentlich jetzt passiert da in den USA. Also wie gesagt, wir haben das letzte Mal schon über Economic Policy Uncertainty Index gesprochen. Der ist jetzt höher als in der globalen Pandemie. Dann das Konsumentenvertrauen, ja, das Vertrauen der Konsumenten in die Regierung ist auf Rekordhoch, ja. Der Anteil der Erwachsenen, die Business Conditions, also die Geschäftsbedingungen, sich verschlechtern sehen, ist auf Rekordhoch. Das ist 60%. Das war noch nie so hoch seit 1985. Der Anteil der Erwachsenen, die erwarten, dass die Arbeitslosenrate zunehmen wird im nächsten Jahr, ist auf Rekordhoch, hat jetzt ungefähr das Niveau der Finanzkrise erreicht und das knapp übertroffen ist, also auch seit 1985, seit es den Index, glaube ich, gibt, auf Rekordhoch. Der Anteil der Erwachsenen, die glauben, dass ihr Einkommen schneller als die Inflation wachsen wird, ist auf einer am rekordniedrigen Niveau, 25%. Die erwartete Inflationsrate über die nächsten Jahre nähert sich auch wieder der 5% an, auch ein Rekordniveau.
Das hört ja nicht mehr auf, aber wer soll denn da noch investieren? Sowohl foreign als auch domestic. Genau. Also ich würde doch in meinem eigenen Land schon keine Investitionen mehr tätigen, wenn die Lage so ist, wie sie jetzt ist.
Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Rechnung von Trump aufgeht, dass er sagt, ja, wir bringen jetzt all diese ausländischen Unternehmen hinter die Zollmauer. Einzelne werden das tun, sicher. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich bin noch sehr skeptisch, Michael Hüter hat es auch gestern bei Markus Lanz gesagt, die Kontakte, die er in den Unternehmen hat, die sind eher sehr, sehr vorsichtig. Die fürchten eben den Marktkollaps, die fürchten vor allen Dingen die kleptokratische Natur des Regimes, die fürchten die Rechtsunsicherheit in Amerika, werden aber auch fürchten, ich meine, guck mal, wenn du da ein Werk aufbauen willst und du willst einen Manager darüber schicken und angenommen, der Manager ist ein spanischer Einwanderer nach Europa, der heißt, keine Ahnung, José Fernández, und dann endet der in einem ecuadorianischen Gefängnis. Ja, also das ist doch alles, wie soll das funktionieren? Also ja. Ich verstehe das einfach nicht.
Also selbst die Economics davon ist halt auch so, dass es sehr schwierig ist, direkte Investitionen anzuziehen, wenn ich gleichzeitig mehr exportieren möchte, als zu importieren. Ja, also wenn da ein Werk aufgebaut wird, aber das ist ja die absurde Vorstellung, das muss dann auch mit amerikanischen Bolzen zusammengetackert werden. Ja, da werde ich, stell dir vor, ich habe irgendwie einen Spezialhersteller aus Deutschland, der in die USA verkauft. Ja. Und ich habe halt hier meine Spezialmaschinen. Ja. In dem Moment, wo ich die in die USA bringe, meine Spezialmaschinen, muss ich Zoll dafür bezahlen.
Na gut, aber da kann man sicherlich eine Ausnahme verhandeln. Die Maschinen darfst du gratis reinbringen, wenn du dann damit hier produzierst.
Ja, aber darfst du deine Profite expatriieren zum Beispiel? Ja, was ist mit Kapitalkontrollen, die vermutlich kommen werden?
Genau, das ist die nächste Dimension. Weil natürlich du weil automatisch aus der Frage heraus von den Handelsbilanz, von der dem Ziel der ausgeglichenen Handelsbilanz natürlich folgt, dass das Auswirkungen auf die Kapitalbilanz hat. Nämlich, dass du geringere Kapitalimporte hast als bislang, stellt sich dann automatisch wahrscheinlich die nächste Interventionsfrage, völlig unabhängig von der Frage, wie glaubwürdig, auch da hatten wir schon ja drüber gesprochen, es ist, dass die Amerikaner überhaupt noch ihre Staatsschulden bedienen.
Ja, das war der Mar-a-Lago-Accord, ne, den wir in der letzten Sendung hatten. Ja. Wie wahrscheinlich? Ist das jetzt irgendwie wahrscheinlicher geworden, dass sie defaulten? Oder defaulten ist es ja nicht. Sie zahlen halt nur einfach ihre Schulden nicht zurück. Ist das wahrscheinlicher geworden oder?
Das ist defaulten.
Ich weiß, aber es ist ja trotzdem ein Bond. Und irgendwann in 100 Jahren kriegt ihr dann euer Geld zurück.
Also erstaunlicherweise sind die Bewegungen im Staatsschuldenmarkt relativ klein. Da gibt es Zinsbewegungen, die Amerikaner zahlen jetzt etwas höhere Zinsen, aber das ist irgendwie noch keine drastische Dynamik. Und von dem, was man so hört, ist es halt auch, dass zumindest die institutionellen Anleger sehr zurückhaltend sind, weil sie nicht zusätzlich, also weil sie natürlich sich politisch auch bewegen. Ja, also wenn jetzt das EZB-System hingehen würde und sagen, wir trauen dem Braten, die haben gar nicht so viel amerikanische Staatsschulden, wir trauen dem Braten nicht, wir verkaufen alle unsere Dollar-Devisenreserven. Wobei sie ein bisschen davon was gemacht haben, tatsächlich, also getauscht gegen Gold. Aber sind interessanterweise eher die kleineren Länder, die relativ viele Dollar-Devisenreserven haben. Aber die sehen sich natürlich in einer schwierigen Situation. Wenn jetzt sozusagen Vietnam ankündigen würde, so, das war's, weg mit dem Zeug, ist vielleicht schwierig. Also insofern, da passiert momentan erstaunlich wenig, wenngleich, glaube ich, die Nervosität auch in dem Bereich also sehr hoch ist, auch was die Dollarabwertung angeht. Wenn die sich fortsetzt, ist es für manche Akteure im Finanzsektor wohl ein sehr ernsthaftes Problem, weil die zum Teil in Pfund oder in Euro sich Geld geliehen haben und in Dollar investiert sind. Und jetzt haben sie sowohl auf die, wenn sie Aktien oder sowas halten, da haben sie Verluste gemacht. Aber selbst wenn sie einfach nur Kredite vergeben haben in Dollar, dann sind die einfach natürlich jetzt, da haben sie da Verluste drauf gemacht, ja, weil der Dollar so stark an Wert verloren hat.
Ich will aber noch eine andere Quelle von Unsicherheit, die nicht sozusagen direkt von Trump kommt, aber die natürlich trotzdem, man sich trotzdem vorstellen kann, dass das auch bei sozusagen Investoren eine Rolle spielt. Und das ist das Folgende. Wir haben ja schon in Anführungszeichen, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, aber immerhin in anderthalb Jahren haben wir ja Midterm Elections.
Bist du sicher?
Ja, das ist, also noch ist es angekündigt. Okay. Noch muss man zumindest damit rechnen, dass es die gibt. Und es ist auch ganz interessant, wenn man sich die aktuellen Umfragen, die aktuellen Unterstützungen der Trump-Wähler, seit 2024 Trump-Wähler anschaut, dann sieht man ganz interessanten Fakt. Es ist also tatsächlich so, das ist übrigens auch in diesem John Byrne Murdoch-Thread, kann man sich das sehr gut angucken, da wird dann unterschieden zwischen MAGA-Leuten, also Leute, die sozusagen Teil des Kults sind, und anderen Trump-Wählern, wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht, aber vermutlich, das wird man durch entsprechende Fragen in der Umfrage, würde man das evozieren können. Und es ist völlig klar, dass die Mega-Leute, die sind 100% mit Trump zufrieden, und zwar selbst bis jetzt noch auch für die ökonomische Frage. Und wenn man dann sich auf die Frage der Migration anguckt, dann sieht man, dass die Unterstützung für Trump mehr oder weniger gleich geblieben ist. Ja, und zwar sowohl bei MAGA als auch den Nicht-MAGA-Trump-Wählern. Also das scheint sehr populär zu sein. Ich will gleich damit sagen, ich bin nicht mit einverstanden, was Trump auch in der Immigrationspolitik macht. Aber immerhin, man kann davon extrapolieren, dass hätte Trump einfach nur die sehr gute, im Grunde genommen dann doch mit allen Detailproblemen, sehr robuste Biden-Ökonomie einfach nichts gemacht und weitergefahren und hätte sich nur sozusagen auf etwas härtere Migrationspolitik konzentriert, hätte das eine relativ elektoral zumindest erfolgreiche Präsidentschaft werden können. Aber was man jetzt eben in dem Graph sieht, dass die Zustimmung bei ökonomischen Themen bei den Nicht-Mega-Trump-Votern massiv abschmiert. Und zwar komplett. Ja. Und also das heißt mit anderen Worten, die Demokraten müssen hier eigentlich gar nicht viel machen. Es wird ja auch viel sozusagen in Europa immer gefragt, wo sind eigentlich die Demokraten, warum gibt es keinen Widerstand? Jetzt gab es ja am letzten Wochenende, gab es tatsächlich auch mal so Massendemonstrationen erste, aber man hat das Gefühl, die Demokraten machen nichts, und ich stimme dem zu, das ist ein bisschen enttäuschend. Auf der anderen Seite ist es so, vielleicht ist das Beste, was die Demokraten machen können, einfach Trump und seine Surrogate immer wieder auf den nationalen Fernsehen zu bringen, immer wieder in die Zeitungen zu bringen, weil die zerlegen sich halt gerade selber mit ihrer eigenen Wählerschaft, ja. Aus den von dir genannten Gründen, Altersversorgung, Arbeitsplatzfurcht, Inflation, die jetzt kommen wird, etc., etc. Also mit anderen Worten, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn man sich das als Investor anguckt, dann kann man zumindest darauf spekulieren, dass es in 2024 die Möglichkeit einer ziemlich starken blauen Welle und damit eines Kongresses gibt, der diese Regierung, dann diese Präsidentschaft, die ja noch 2 Jahre weitergehen wird, dann doch wieder einzuhegen und zu kontrollieren. Jedenfalls das versuchen.
Aber eine Zweidrittelmehrheit ist ausgeschlossen, oder?
Ja, eine Zweidrittelmehrheit wird ausgeschlossen sein, aber du kannst sie dann schon über parlamentarische Manöver, indem du die ständig vor Untersuchungsausschüsse ziehst und so weiter, kannst du die schon, der Kongress kann da schon Dinge machen. Ja, es ist nicht perfekt, aber der kann schon Dinge machen. Mit anderen Worten, ich könnte mir schon vorstellen, dass Investoren doch nochmal abwarten, sagen, bevor ich mir jetzt die komplette, sehr produktive internationale Angebots- und Lieferkette zerstöre und da in den USA mit schlechtem ausgebildetem Arbeitspersonal, denn wie gesagt, wir schicken ja gerade die Hilfsarbeiter, die Migranten, die Hilfsarbeiter in diesen neuen Fabriken sein sollten, die schicken wir ja gerade alle nach Hause. Und die Ingenieure, die da arbeiten sollten, die nämlich hauptsächlich oftmals in Amerika Studenten aus Indien oder China sind, die können wir auch nicht mehr rein, die schicken wir auch nach Hause. Also wo soll das überhaupt alles, es geht hinten und vorne ja nicht auf.
Ist wie bei Mao ist das.
Ja, es ist Mao. Es hat absolut, das Vorbild absolut.
Die ganzen Gender-Professoren, die müssen ans Fließband.
Ja, so. Ja, so ist es. Es hat was von Kulturrevolution. Das ist genau richtig. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass auch aus diesem Grund die Akteure sagen, also die Midterms warten wir jetzt nochmal ab. Das sind anderthalb Jahre. Also das, wenn du dann anderthalb Jahre Investitionszurückhaltung hast und nichts passiert, das wird natürlich das Problem nur noch verstärken. Also das ist auch eine Quelle von Unsicherheit sozusagen. Von der anderen Seite her, von dem politischen System her.
Was da aber auch gleichzeitig passiert, ist, dass möglicherweise aber so viele Leute so tief stürzen, dass sie zu jedem Preis Arbeit verrichten werden. Und dann kannst du die Sweatshops auch in den USA eröffnen.
Wir haben ja aber Vollbeschäftigung noch.
Oh,
klar, das kann sich jetzt ändern, aber wie gesagt, diese Fabriken müssen ja erstmal gebaut werden. Die müssen erstmal, du brauchst ja Personal. Also, und das ist, wie gesagt, die Hälfte dieses Personals schmeißen wir schon raus. Die anderen sind nicht da. Und diejenigen, die früher in Ohio Stahl gegossen haben, ein Großteil von denen ist inzwischen die sind oftmals gar nicht mehr beschäftigbar. Die sind drogenabhängig und so weiter, ja. Was schlimm genug ist. Also, es macht hinten und vorne halt alles keinen Sinn. Ich wollte aber noch einen anderen Punkt aufgreifen von Christian, weil der wichtig ist. Wir lehren in der Ökonomie sehr gerne, und das sieht man auch sozusagen in der Empirie, traditionell sind Krisen am Aktienmarkt weniger schlimm als, weil es sozusagen Eigenkapitalkrisen sind, weniger schlimm als Fremdkapitalkrisen, also da, wo du sozusagen.
So 2008, ne?
Ja. Zum Beispiel 2008, 2009, die in dem Fall dann ursprünglich aus dem Immobiliensektor kam, aber dann eben eine Fremdkapitalkrise im Bankensektor geworden ist und deshalb so fatal war. Warum? Weil du eben nicht nur Reichtum verlierst oder Vermögen verlierst und die Konsummöglichkeiten einschränkst, das hast du bei einer Aktienmarktkrise auf jeden Fall auch, sondern zusätzlich eben zerstörst du eben Beleihungsmöglichkeiten, ja, zum Beispiel in der Häuserpreiskrise, ja, also auch Aktien werden zum Teil für Sicherheiten verwendet, aber nicht so jetzt wie in der Häuserpreiskrise. Aber Christian hat ja schon gesagt, wenn jetzt zusätzlich noch, weil bestimmte Anleger Kredite nicht mehr bedienen können, ja, weil wenn Leute arbeitslos werden und dann ihre Häuserkredite nicht mehr bedienen können, wir auch noch eine Fremdkapitalkrise bekommen werden in den USA, ja, dann ist wirklich der Boden nach unten nochmal weiter offen, als er jetzt schon ist, weil wir dann noch zusätzlich auch noch eine Fremdkapitalkrise bekommen. Die ist noch nicht da, aber man muss natürlich Angst haben, weil diese Domino-Geschichte kann durchaus in diese Richtung gehen, wenn da einige Leute jetzt, wie gesagt, Kredite nicht mehr bedienen können und so weiter. Und dann gibt's eben diese Domino-Effekte im Bankensystem, im Schattenbankensystem etc. etc. Da muss man auch Angst haben vor.
Wobei da das Risiko, glaube ich, für die ausländischen Banken, also aus amerikanischer Sicht ausländischen Banken, etwas größer ist.
Ja, ich sag ja für die Welt. Ich rede ja von der Welt.
Nein, also weil die zusätzlich dieses Currency Mismatch
absolut
Problem haben, ja. Aber das kann dann auch wieder drum zurückschwappen und die gesamte Weltkonjunktur sehr stark belasten. Also das sind alles schwierige Dinge am Horizont.
Irgendwie, wenn wir sowieso schon bei Geld sind und bei Aktienmärkten und sowas, wir haben zwei Hörerfragen gekriegt. Die eine lautet, bitte erklärt doch mal den Zusammenhang zwischen Abwärtstrend am Aktienmarkt und dem Verhalten des Staatsanleihenmarkts USA versus Europa. Warum reagieren die Märkte so, wie sie es tun?
Ja, also normalerweise hat man oder häufig hat man die Situation, dass wenn Aktien teurer werden, Staatsanleihen billiger werden, also die erwartete Rendite sich entsprechend gegenläufig bewegt, jetzt haben wir eine Situation, wo gleichzeitig Staatsanleihen als auch Aktien an Wert verlieren. Das ist ungewöhnlich, das ist nicht eine Sache, die nie vorkommt, ja, aber es ist ungewöhnlich. Und das passiert dann typischerweise, wenn man eine Situation hat, wo man eine allgemeine Wirtschaftsschwäche erwartet und insbesondere auch Inflationserwartungen in der Zukunft hat. Dann würde man gerade bei nominalen Staatsanleihen das sehen. Ich glaube, wir haben aber eine ähnliche Bewegung selbst bei den inflationsgesicherten amerikanischen Staatsanleihen. Da sind dann halt gegebenenfalls auch noch andere Ausfallrisiken, die mit eingepreist werden. Auch da haben wir schon drüber gesprochen. Einfach mit einer konjunkturellen Abschwächung, mit großen Krisenszenarien, die es gegebenenfalls auch gibt, haben wir dann durchaus, glaube ich, da die Situation, dass beides sinnvoll ineinander richtet.
Ja, und steigenden Budgetdefiziten. Die Amerikaner wollen ja, der Punkt ist ja, Trump will ja mit diesen Zöllen ja die Zolleinnahmen generieren, die ja dann die Steuersenkung hauptsächlich für die Reichen, für seine Billionäre, für seine Milliardärskumpel finanzieren sollen. Also das heißt auch, man muss, diese Rechnung wird, das wissen die Märkte, nicht aufgehen. Diese Zolleinnahmen würden das niemals kompensieren können. Und insofern ist auch das USA öffentliche Defizit ist sowieso auf dem explodierenden Pfad, wenn man keine Politikänderung macht. Das wird sich, sagen wir mal, zumindest nicht verbessern unter Trump. Und insofern kann man auch da daraus konstruieren, warum Anleger immer, und dann kommt eben das Enteignungsrisiko, über die Mao-Lago-Akkord reden dazu. Also das erklärt, warum auch reale Zinsen auf zumindest amerikanische Staatsanleihen steigen. Aber bevor wir zu dieser anderen Leserfrage gehen, Holger, wir haben noch zwei Themen zu den Zöllen, finde ich, die wir noch nicht abschließend besprochen haben. Ich würde schon nochmal das eine Thema nochmal, was macht die EU mit Vergeltungszöllen? Das ist nämlich einen ganz netten Thread von Martin Brammel, ein Ökonom, der, glaube ich, aber irgendwo in einem Ministerium, ich glaube im BMF, im Bundesfinanzministerium arbeitet. Und dann würde ich gerne Christians Einstieg vom Anfang. Ich glaube noch nicht, dass das jedem Hörer schon klar geworden ist, was das ist nämlich ein grundsätzliches auch dann Forschungsproblem, dass wir das vielleicht nochmal ein bisschen stärker beleuchten, was Christian da eigentlich gemeint hat. Ich fürchte, für den Laien-Zuhörer war das nämlich noch etwas kryptisch. Ich fange mal mit dem Martin Brammel-Thread an, gerade weil ich heute Morgen auch mit zwei EU-Abgeordneten gesprochen habe, und dann kann Christian nochmal mit der Diff-und-Diff-Kritik loslegen, wo ich völlig bei ihm bin übrigens, kann ich jetzt schon sagen. Die Frage ist ja jetzt, was macht die EU? Und die EU hat ja anders als China, also China hat ja Bazooka rausgeholt, ja, sozusagen voll maximal dagegen. Die EU macht das ja anders. Die EU macht ja ganz bewusst, hat ja jetzt entschieden zu sagen, wir machen jetzt erstmal nicht in dem Volumen, was Trump uns da jetzt schadet. Wir machen jetzt erstmal sehr Nadelstiche. Also wir zeigen mit anderen Worten, wir sind bereit, was zu tun.
Außer bei Bourbon. Bei Bourbon, da knicken wir ein.
Da knicken wir ein. Ich vermute, das ist ein Zugeständnis an die Franzosen, wegen des Champagners und so. Ja, ja.
Franzosen, Italiener und Iren, glaube ich.
Ach so, ja. Aber trinken die so gerne Bourbon? Oder ist
ich nur, dachte, nein, das ist, nein, nein, das ist die, weil Trump angekündigt hat, dann den Verkauf von Champagner in den USA de facto zu verbieten und von anderen europäischen Lebensmittelspezialitäten.
Ah, so, okay, alles klar. Ja gut, da ich sowieso kein Champagner trinke, wäre mir das dann tatsächlich sogar egal.
Großer Fehler.
Also die Europäer machen es anders und es ist eine Logik dahinter. Also die Europaabgeordneten haben das dann eben so begründet, dass man sich jetzt nur nicht sozusagen eine breite Gegenzölle aufgestellt hat, sondern wirklich Produktgruppen ausgesucht hat, die Trump in Regionen eben und dann auch Wählerschaften und Industrien besonders trifft, die eben für ihn politisch relevant sind, so also ähnlich wie man es 2018 gemacht hat, ja, dass man das eben so macht. Dann hat man die Produktgruppen so ausgemacht, dass ungefähr der europäische Schaden ungefähr gleich über die Länder verteilt ist, damit es als wirklich guten politischen Buy-in gemacht hat. Also mir scheint, dass das politisch klug ist, aber sie sind sich auch klar, schien mir jedenfalls, dass man es im Zweifel dann eskalieren muss. Und also man macht das, also mit anderen Worten, bei Russland hat man Cooking the Frog gemacht. Die Strategie ist allerdings bei Russland, muss man zugeben, vermutlich gescheitert. Es könnte aber schon sein, dass das hier durchaus eine kluge Strategie ist, zu gucken, dass man maximalen Schaden gegenüber sozusagen Trump-Wählern induziert und und erstmal den Schaden jedenfalls in der kurzen Frist von den europäischen Ländern abwehrt, wobei es klar ist, dass man, wenn man, je mehr man eskaliert, sich auch selber wird Schaden zufügen müssen, das ist sozusagen unvermeidbar, eben um, ja, eben diesen Schaden, wenn man, selbst wenn man nicht glaubt, dass es um Verhandlungen geht, und ich würde warnen dafür zu glauben, dass Trump 2 sowas wie Trump 1 ist, also mit anderen Worten, der nur einen Deal will.
Aber ich glaube, das bildet sich, glaube ich, heutzutage niemand mehr ein, oder?
Oh, man hört das immer noch, gerade in der rechten Presse, ja, okay. Das, also ich glaube, wenn du mit Jens Spahn reden würdest, der will immer noch sagen,
okay.
Trump will doch nur verhandeln. Also so in der konservativen, rechten, Trump-freundlich gesinnten Presse bis zu Springer-Bild, und das sind halt nochmal die meinungsmachenden Medien in Deutschland, hörst du das, glaube ich, immer noch, dass es nur um Verhandlungen gehen soll. Den Zahn muss man wirklich, den müssen sich die Europäer wirklich ziehen, aber das ist nicht der einzige Grund, warum man Gegenzölle erhebt. Das andere Ziel ist eben, wie gesagt, Schaden anzurichten, um entsprechende Wahlen dann zu beeinflussen, im Grunde genommen, auch wenn das sich komisch anhört. Aber wie gesagt, die Amerikaner haben ja das sozusagen die Grundlage des Partnerschaftlichen dann irgendwo auch verlassen. Also wie gesagt, sollten sich die Hörer mal durchlesen, diesen Thread von Martin Prammel.
Ja, vielleicht noch ein paar Anmerkungen dazu. Sozusagen, worüber ich auch einige Kollegen habe laut nachdenken hören und was mir auch einfiel und was auch historisch übrigens aus den 20er und 30er Jahren, da allerdings mit natürlich katastrophalen Folgen am Ende bekannt ist, aber auch durchaus auch schon mal gespielt wurde ohne katastrophale Folgen, nämlich Exportzölle, beziehungsweise, wie es die Japaner gemacht haben, freiwillige Exportrestriktionen. Da ist das Problem, also das, was man hört, ist, wir sind halt dann doch zu sehr auf die Amerikaner angewiesen, um, was die nationale Sicherheit angeht, um hier in den vollen Konflikt zu gehen. Aber wenn man in den vollen Konflikt gehen würde, da kann man natürlich noch viel fiesere Sachen machen, als Importe mit Zöllen zu belegen. Also da gibt es, sozusagen, man muss sich klar machen, wo kann man denn vielleicht dem anderen Schaden zufügen, ohne sich selber allzu großen Schaden zuzufügen? Wenn man in der Situation ist, ein paar Dinge sind dann diskutiert worden, wo ich denke, das funktioniert nicht. Also so ein Beispiel ist, wie wäre das denn, wenn jetzt zum Beispiel Dänemark sehr hohe, also die Europäische Union für Dänemark, sehr hohe Exportzölle auf Abnehmmedikamente legen würde?
Ah, okay, ja klar.
Weil da haben wir im Grunde genommen ein Monopol. So, wenn du aber ein Monopol hast, das ist nicht, wo du die Exportzölle drauflegen willst, weil der Monopolist setzt im Zweifel, so höchstens wenn der irgendwie restringiert ist, darin Preise zu setzen. Aber im Zweifelsfall setzt er den Preis halt da, wo er gewinnmaximiert ist. Wenn du den Preis weiter erhöhst, ist schlecht für dich. Also solange der Monopolist gegebenenfalls Preisdiskriminierung machen kann zwischen unterschiedlichen Zielländern. Wenn er das nicht kann, wegen der Gefahr von Reimporten oder so, dann sähe die Welt gegebenenfalls anders aus. Aber es gibt andere Bereiche, wo die Amerikaner aus sehr gutem Grund sagen, sie wollen keine Importzölle erheben. Wo aber wir nicht eine Situation haben, wo wir einen Monopolisten haben, sondern wo wir mindestens oligopolistisch oder vielleicht sogar sehr starken Wettbewerb zwischen unseren Anbietern haben. Und gegebenenfalls ja man auch nochmal Gespräche mit anderen Ländern führen kann, die auch in dem Markt sehr aktiv sind, der aber zum Teil sehr stark konzentriert ist, nämlich der Markt für Kiefernholz. Da gibt's zwei große Anbieter, weil Kiefern halt auf der Welt vor allem in der nördlichen Hemisphäre wachsen, Kanada und die nördlichen Länder der Europäischen Union, und die exportieren substanziell Kiefernholz in die USA. Und die Amerikaner brauchen Kiefernholz, um ihre Häuser zu bauen. Und aus gutem Grund sind Holzimporte in die USA von Zöllen ausgenommen. Weil das ist halt ein Bereich, der ist extrem im Wettbewerb. Wenn wir da den Preis erhöhen würden, weil wir Exportrestriktionen haben, entweder freiwillige Quoten, das haben die Japaner damals, als es in den, wann war das, 80er Jahren, frühen 80er Jahren, späte 70er Jahre, um den Streit zwischen den USA, um japanische Autoimporte ging, oder alternativ halt Exportzölle zu erheben. Also das mit den Hölzern ist halt ein so ein Beispiel. Aber es gibt halt auch noch eine Reihe von anderen Produkten, wo, oder Produktkategorien, wo europäische Unternehmen untereinander im Wettbewerb sind, wo du aber im Grunde genommen möchtest, wenn du dem anderen schaden möchtest, ohne dir selber viel zu schaden, dass du für den Export im Grunde genommen ein Kartell herstellst. Und deshalb sagte ich, das gibt's aus den 20er Jahren, wo wir in der Reaktion auf all diese Welthandelsbeschränkungen wesentlich weniger Antitrust hatten und eben wesentlich mehr Kartelle erlaubt haben, weil es darum ging, sozusagen, das sind Industrien, die exportieren ins Ausland, das interessiert uns nicht, dass die Konsumenten im Ausland verlieren, wenn die Preise künstlich erhöhen. Und so weiter. Also in die Richtung kann man durchaus nachdenken. Und da gibt es sehr vernünftige Handelsökonomen, die durchaus sich in die Richtung geäußert haben, dass man im Zweifelsfalle auch über diese Maßnahmen nachdenken kann. Die sind halt sozusagen, werden als besonders schmutzig in so einem Handelskrieg, in so einem Handelsstreit angesehen. Aber wenn es halt richtig schmutzig wird, dann kann es halt auch richtig schmutzig werden. Aber da gibt es durchaus die Überlegung, es ist halt ja, so, dass die ganz fiesen Sachen können wir nicht auspacken, weil
wegen der NATO Atom. Ja, gut, klar. Aber ich meine, du kannst es natürlich auch ankündigen, ne? Also sowas kannst du sagen, okay, wir machen das jetzt in einem Jahr.
Ja, aber wenn wir dann trotzdem über die NATO-Flanke sozusagen erpressbar bleiben, dann können wir ankündigen, was wir wollen. Das glaubt halt keiner. Ne?
Nee, klar. Du musst ja halt Sachen raussuchen, die ankündigen. Die andere Sachen sind so, war diese niederländische Firma, wobei das auch ein Monopolist ist. Ich habe das mit dem Monopolist noch nicht ganz verstanden, weil du kannst ja, klar, wenn du es über den Zoll machst, schon, aber du kannst ja einfach Ausfuhrbeschränkungen machen. Also du kannst einfach den Holländern verbieten, dieser Monopolist, der, glaub, das sind die Maschinen, die du brauchst, um Chips zu machen, ne? Um Hochleistungschips zu machen.
Genau, aber du fügst dir selber Schaden zu, das ist, was ich sagen wollte. Also wenn der Monopolist den Preis sowieso als Monopolpreis setzt, dann ist eine Erhöhung des Preises gegenüber dem Ausland führt zum Verlust von Produzentenrente. Weil der hat schon die Produzentenrente maximiert. Wenn du aber eine Oligopol- oder Wettbewerbssituation hast, dann führt natürlich eine Kartellierung dem Ausland gegenüber oder eine Mengenbeschränkung dem Ausland gegenüber oder ein Exportzoll dem Ausland gegenüber, führt dazu, dass das Ausland Konsumentenrente verliert, aber das Inland an Produzentenrente gewinnt, inklusive des Zolls. Wenn du den Zoll sozusagen, weil der bleibt ja bei dir. Deshalb ist halt so eine Maßnahme nicht so schädlich.
Aber ja, aber wenn du angenommen dieser niederländische Monopolist, du verbietest dem einfach die Maschinen, die Amerikaner brauchen, um Chips zu bauen, da schadest du der amerikanischen Chipsindustrie massiv. Das wäre natürlich auch eine nukleare Option, die man vielleicht nicht ziehen will, aber.
Klar. Also sozusagen, die Frage ist halt, du kannst sogar Situationen haben, wo du, wenn wir jetzt gegenüber den USA den kanadischen und europäischen Holzmarkt kartellieren würden, gemeinsamen Exportzoll erheben würden, dann kann das sein, dass das inklusive des erhobenen Zolls überhaupt kein Schaden ist.
Ja klar, das verstehe ich.
Ja, und das ist anders in der Situation, wo du Monopolist bist. Da kannst du ganz einfach massive Schäden machen, aber du kriegst halt auch selber Schaden dadurch, weil du das Zeug nicht verkaufst.
Okay, fair enough. Diff und Diff. Jetzt erklär nochmal deine Anfangskritik. Ich glaube nicht,
also dass Diff und Diff ist, es gibt diese umfangreiche Literatur, die sich damit beschäftigt, welche Auswirkungen der Beitritt Chinas zur WTO hatte. Auf unterschiedliche Berufsgruppen, auf unterschiedliche Regionen und so weiter. So. Diese Literatur ist immer hoch gelobt worden, in der Ökonomenzunft sozusagen, weil sie so eine hohe wissenschaftliche Klarheit hat, sagen wir mal, weil sie sehr sauber statistisch diese Unterschiede schafft zu messen, weil sie eben die Unterschiede in den Unterschieden versucht zu finden, welche Region ist stark betroffen, welche Region ist weniger stark betroffen. Das ist der erste Unterschied. Und dann schaue ich mir an, welche unterschiedlichen, zum Beispiel Lohnentwicklungen oder Beschäftigungsentwicklungen gibt. Aber das Problem grundsätzlich natürlich in dieser Vorgehensweise ist, dass ich nur hinbekomme, den Unterschied zu messen, per Definition. Das ist ja worauf sie sich interessiert. Und dann ist rhetorisch daraus geworden, die amerikanischen Stahlarbeiter haben alle verloren durch den Beitritt Chinas zur WTO. So. ganz plastisch. Die Aussage, das ist aber eine Verkürzung der eigentlichen wissenschaftlichen Aussage, weil die wissenschaftliche Aussage war, ja, die amerikanischen Stahlarbeiter haben im Vergleich zu dem Rest der Amerikaner weniger profitiert vom Beitritt Chinas zur WTO oder umgekehrt haben mehr verloren, aber der Verlust kann ein negativer gewesen sein und ist ein Gewinn. Das wissen wir einfach nicht, weil das die Methode grundsätzlich nicht ordentlich feststellen kann. Und man kann das nicht sozusagen scherzhaft klar machen, dass man sich angucken würde, wenn jetzt so ein Marsianer käme und der würde auch mit der Difference-in-Difference-Methode auf die letzten paar Tage gucken. Ja, und dann würde er sagen, durch diese Zölle haben die amerikanischen Bürger, die in Aktien investiert haben, gewonnen. Weil die Vergleichsgruppe die Menschen, die in Hongkong investiert waren, mehr verloren haben.
Okay.
Ja, und das ist natürlich, diese Sichtweise ist natürlich totaler Unfug. Weil die einen haben halt 10% verloren und die anderen 11. Aber beide haben verloren. Und das kann die Methode halt nicht feststellen. Und insofern muss man sich halt, also wird einem hier ganz, ganz plastisch vor Augen geführt an dieser Riesenkrise, die da produziert wird derzeit, dass der Wunsch, sich darauf zu konzentrieren, was ich wirklich gut messen kann, zumindest das Risiko hat, zu Irrelevanz zu führen oder auch dann, wenn man die Aussage dann weiter verkürzt, die zentralen Aussagen vielleicht sogar im Kern verfälscht. Weil wir wissen halt nicht, ob absolut verloren wurde oder nicht aus diesen Untersuchungen heraus. Wir wissen nur, dass relativ die Gewinne schwächer waren. Gegebenenfalls können es Verluste gewesen sein, können Gewinne gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber durchaus auch wirkmächtig, auch in den USA, im öffentlichen Diskurs war, durch den Beitritt Chinas haben diese Leute verloren. Und das zeigt die wissenschaftliche Forschung. Das zeigt die wissenschaftliche Forschung eben nicht, weil sie es gar nicht kann. Sie kann zu der Frage, ob sie absolut verloren oder gewonnen haben, nur schweigen.
Ja, Moment, das ist ja nicht ganz richtig. Der Punkt ist, es ist nicht nur ein Wunsch, das möglichst genau statistisch exakt zu machen, sondern es ist eben auch ein Wunsch, das Ganze möglichst theoriefrei zu machen. Und das ist eben das Problem. Denn die Ökonomik hat natürlich Instrumente, diese andere Frage durchaus auch zu beantworten. Aber dazu brauchst du eben Theorie. Dazu brauchst du ökonomische Modelle, die eben leider auch in der Profession in den letzten Jahren, Jahrzehnten sozusagen in schlechtere Reputationen gekommen sind, als sie das möglicherweise verdient haben. Das heißt überhaupt nicht, dass diese Forschung, die Christian, oder dieser Forschungsart oder dieses Forschungsdesign, die Christian beschrieben hat, nicht sinnvoll ist. Natürlich ist die absolut sinnvoll und ist eine riesige, wichtige Revolution in sozusagen unseren Erkenntnisfähigkeiten als Ökonomen. Aber man muss eben diese Ergebnisse, die man damit gewinnt, mit anderen Worten, die sind genauer, aber sozusagen die Aussagen, die mit getroffen sind, sind auch deutlich werden können, sind eben deutlich enger. Christian hat es ja als viele glauben. Und Christian hat es ja sehr gut erklärt. Das heißt, man muss sich eben dann mehr auf sozusagen auch, man muss ja dann die empirische Evidenz mit theoretischen Modellen bei aller Unsicherheit, die auch natürlich mit sich bringen, kombinieren, um dann eben auch die Frage, der Jargon dafür ist das sogenannte Missing Intercept, also wie sozusagen alle, was ist eigentlich die durchschnittliche Bewegung von allen, nicht nur die unterschiedliche Bewegung zwischen zwei Gruppen, sondern die durchschnittliche Bewegung über die Gruppe, das kann man nur mit anderen Methoden, typischerweise mit theoretischen Modellen, Simulationsmodellen machen. Und das ist eben eine ganz andere Frage, die aber wie gesagt aus falschen Gründen eben in schlechte Reputation gekommen sind. Warum hat Christian das aufgebracht? Es gab, und auch den sollte man verlinken, einen ganz netten Thread von einem Handelsökonom, der genau mit diesen Modellen arbeitet, zu diesem Thema, und der das eben kritisiert, dass wir uns nur noch auf diese Forschungsmethode der Diff und Diff verlassen haben.
Die nächste Hörerfrage, die kam, und ich bitte um Entschuldigung, dass ich mir nicht dazu notiert habe, wer sie gestellt hat. Ihr wisst, wer es war, falls ihr es wart. Was ich mich noch frage, ist, wie realistisch der Project 2025-Plan zur Abschaffung der Zentralbank ist. Siehe Seite 736 in diesem Plan. Dort wird ein Free-Banking-System geplant. Davon habe ich bisher noch nicht so viel im Diskurs gehört. Habt ihr da eine Meinung? Also mich kann er nicht meinen, weil ich habe keine.
Es wär auch eine Katastrophe. Es wäre eine weitere Katastrophe. Das ist also klar.
Free Banking hat es historisch durchaus gegeben.
Was ist das überhaupt?
Also Free Banking heißt zunächst einmal, dass, also im Extrem, dass jeder, der möchte, eine Bank gründen kann.
Oh, schön.
Ja, ohne dass es Banklizenzen gibt. Das ist die Extremform von Free Banking. Ja, ich mache einfach ein Schild dran und ich bin halt Geldverleiher. Ich nehme Geld an und ich verleihe Geld. Und das kann jeder machen, wie er möchte. Und dann darf auch jeder entsprechend Geldnoten ausgeben.
Wollte gerade sagen, machst dann selber Zettel. Du schreibst dann selber Zettel.
Genau, schreibst dann Zettel.
Und ich kann auch hier endlich wird der Holgi Dor zum Zahlungsmittel.
Absolut. Yes. Du musst halt nur jemanden finden, der daran glaubt.
Oh, genau.
So, und das, wo die Reste davon, von diesem alten Free Banking System noch am ehesten zu sehen sind, ist in Großbritannien. Weil da tatsächlich ja auch regional unterschiedliche Pfundnoten im Umlauf sind, die ursprünglich von unterschiedlichen Banken ausgegeben wurden. Das war ein relativ freies Bankensystem. Das Problem ist, solche Bankensysteme sind hochgradig instabil. Weil wenn das Vertrauen plötzlich in den Holgidor gering wird.
Wenn sich rausstellt, dass der nicht mit Gold, sondern mit Silber hinterlegt ist, ne?
Richtig, ja, genau. Ja, dann gibt's niemanden, der irgendwie da die Einlagen in der Holgi-Bank sichert oder dich raushaut oder so. Und insofern ist dann ein Run auf die Holger-Bank eben besonders wahrscheinlich, und du würdest nicht auf den Gedanken kommen, dass du sagst, ja, ich brauche keine Lizenz für der Bank, ich kann einfach eine Bank so aufmachen, wenn ich möchte, ich tacker mir einfach an meine Tür, tacker ich mir ein Schild, aber im Übrigen, der Staat haftet für alle Einlagen hier, ja, auf so einen Gedanken, glaube ich, kommt hoffentlich selbst bei den
FDP,
ja, kommt da niemand drauf.
Ja, und das zweite Element natürlich, also nicht nur, dass du keine Bankregulierung hast, aber das zweite, zumindest faktische Element ist natürlich, dass du keine Zentralbank hast, also keine Bank der Banken, die ja faktisch heutzutage sowohl zwei Dinge tut, nämlich Bankenaufsicht, Bankenregulierung, das ist das eine Element, und eben dann sozusagen, dass du ein zentrales Institut hast, die sich um Geldpolitik kümmert. Wie gesagt, das muss nicht notwendigerweise der Fall sein, weil natürlich auch die Bank of England als Bank des Königs, als Bank des Staates, hat natürlich auch in der sozusagen freieren Banking-Ära natürlich existiert. Ja, also das ist schließlich nicht 100%ig aus, aber faktisch, wenn man darüber nachdenkt, was moderne Zentralbanken tun, nehmen wie gesagt die Bankenregulierung und die ja eben die Geldpolitik zu monopolisieren, die würde dann natürlich einer Free Banking-Ära auch widersprechen. Also es würde faktisch vermutlich auf eine Abschaffung der Fed hinauslaufen wollen. Die ist vor allen Dingen den, ich nenne sie die Techno-Neo-Feudalisten, um Elon Musk, Peter Thiel und diesen Leuten ein riesen Dorn im Auge. Man kann sich ungefähr ausrechnen, warum. Die hoffen, glaube ich, tatsächlich auf eine Abschaffung letztlich faktisch des Dollars, um dann also mit anderen Worten, das Free Banking-System, das dann aufgebaut würde, wäre dann eben ein riesiger Krypto-Scam. Darum geht's, glaube ich. Wir haben ja schon über Krypto gesprochen, warum Krypto keine gute Wertanlage ist, warum Krypto kein gutes Tauschmittel ist. Aber es geht ja darum, sozusagen Reichtum, von Geld kann man ja da nicht mehr sprechen, in die Taschen der Techno-Neo-Feudalisten zu scheffeln. Ich glaube aber, ich will mal eine Vermutung aussprechen. Wir sehen so ein bisschen Absetzbewegungen zurzeit. Muss mal gucken, wie dauerhaft das ist. Wie gesagt, ist ja alles eher sehr erratisch. Aber Elon Musk scheint zunächst das Narrativ über die Handelspolitik nicht bestimmen zu können. Er hat ja zumindest angedeutet, dass er gerne eine Free Trade Zone mit Europa hätte. Wie gesagt, wie glaubwürdig das ist, weiß ich nicht. Kann eine Nebelkerze gewesen sein. Aber es gibt natürlich diesen Twist, habe ich ja schon angedeutet, zwischen ihm und Peter Navarro. Diesen Autarkisten, ja, diesen Merkantilisten oder noch nicht mal Merkantilisten. Es ist alles so krude. Man will da gar keinen Ismus. Am besten sagt man Idiokratie und Kleptokratie aufstellen. Und das andere, ich glaube, Trump wartet darauf, dass er 2026, da endet ja die offizielle Amtszeit von Jerome Powell, dem jetzigen Chairman, den er übrigens selber das erste Mal hereingebracht hat. Und Biden hat ihn wiedergenommen, weil er einen guten Job gemacht hat, weil er anerkannt ist als Geldpolitiker, obwohl er gar kein Ökonom ist von Haus aus. Aber er hat sich da wirklich eine gute Reputation erworben. Ich glaube, Trump möchte diese Bank gar nicht loswerden, weil das dann nämlich eine Bank des Königs werden wird, oder seine Bank, indem er eben einen Loyalisten zum Präsident der Fed macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump gerne hätte, die Fed abzuschaffen, was, Klammer auf, tatsächlich auch durch den Kongress müsste, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der Kongress das wirklich machen würde. Das ist also ein Kampf, den er eher nicht gewinnen kann. Denn die Federal Reserve ist ja gegründet worden aufgrund eines des Federal Reserve Acts. Und das müsste ja der Kongress in beiden Kammern widerrufen. Auch im Senat bräuchte man da im Prinzip eine 60, also eine Filibuster widerstehende Mehrheit. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das passiert. Wie gesagt, ich kann da falsch liegen. Trump ist immer gut für eine Überraschung. Aber ich glaube eher, dass es ihm lieber ist, die Fed zu haben und dann einen Loyalisten einzusetzen, der im Grunde genommen das macht, was er will. Und dann durchaus auch die Staatsschulden monetarisiert und solche Sachen macht. Also ich glaube, es wird eher darauf hinauslaufen. Das passt nämlich viel mehr zur Kleptokratie als jetzt dieses sozusagen techno-neofeudalistische Traumland, wo es eben keine Fed mehr gibt und wo es nur
beratende Flugtaxis einem in den Mund fliegen.
Ja, so ungefähr.
Und dann haben wir noch ein bisschen Wissenschaft dabei, denn Christian war auf einer Konferenz und das ist eher selten, weil sonst ist Rüdiger immer auf Konferenzen und berichtet darüber. Jetzt bin ich gespannt, wo warst du?
Ist die Frühjahrssaison hier. Europäische Konferenzen sind gerne im Frühjahr.
Jetzt weiß man, warum es immer Frühjahrskrippen gibt, da konnten sie nämlich alle gegenseitig anstecken.
Also ich war in Brüssel, das war eine Konferenz, die organisiert war vom Journal of International Economics zusammen mit dem CEPR und tatsächlich der Europäischen Kommission, also beziehungsweise deren technische Abteilung, die für Ökonomie und Finanzen zuständig ist, DG ECFIN. Und diese Konferenz war schon, vor einem halben Jahr war die geplant für den 7. und 8. April unter dem Titel Global Shocks, Macroeconomic Spillovers and Geopolitical Risks, Policy Challenges.
Haben die zufälligerweise die nächsten Lottozahlen auch voraussagen können?
Genau. Es war grandios. Es war grandios. Ihr könnt euch vorstellen, wo drüber die Gespräche beim Kaffee und so gingen.
Wobei das ja nicht ganz so, also ganz so prophetisch ist es nicht. Ich meine,
aber das ist 5 Tage oder wie viel nach dem Liberation Day sein würde, das glaube ich war nicht so hundertprozentig klar. Und es ging um unterschiedliche Dinge in dem Bereich, zum Teil eben auch um Handel, um Zölle, um Supply Chain Disruptions, um Sanktionen und so weiter. Und ich habe ein paar Papiere, also leider sind nicht alle Papiere, habe ich als Papiere gefunden, dass sie vorliegen. Also es gibt Papiere, die dahinter stehen, aber die sind nicht auf den Webseiten. Sonst müssen wir gucken, wie das für die Shownotes geht.
Ja, guck mal, also wenn ein PDF kann ich auch auf dem Server ablegen, dann kann sich das jeder ziehen.
Nee, ich kann halt höchstens das Programm ablegen. Das Problem ist, die sind halt zum Teil noch nicht als Papiere veröffentlicht.
Okay,
halt
dann musst du umso detaillierter referieren jetzt.
Genau, also ich habe mal, also es waren 19 Papiere insgesamt. Ich will nicht auf alles eingehen. Ich fange mal mit so ein paar, die für mich ein Best-of waren. Ein sehr schönes Papier war mal wieder von Diego Kenzig. Da ging es um Global Supply Chain Disruptions and their Macroeconomic Effects.
Ein wirklicher Nachwuchsstar aus der Schweiz in Makroökonomik.
Häufiger Gast hier auch bei uns,
ja, der Name. Ja. Das ist ein wirklich hervorragender junger Kollege.
Super, der hat sehr schöne empirische Ideen, wie man Dinge messen kann und so weiter. Die Idee war wie folgt.
Und übrigens, wenn ich das noch sagen darf, kein USA-PhD, sondern ein europäisches Gewächs. LBS, an der London Business School.
Also, in dem Papier, also der kommt ja aus dieser Ecke, einerseits Energie, Klima, internationaler Handel, und das bringt er hier nett zusammen in dem Papier, weil er sich eben anguckt, die Engstellen des internationalen Handels und sich fragt, welche Auswirkungen das denn hat, wenn diese Engstellen des internationalen Handels verstopfen. Und die Engstellen sind halt die beiden großen Kanäle, die es gibt. Der Suezkanal und der Panama-Kanal.
Ja, ever given.
Genau. Und da gibt es halt einerseits schon mal Unfälle, so wie so ein Evergreen-Schiff, das irgendwie da auf eine Sandbank fährt. Aber da gibt es auch Auswirkungen von, ich glaube, daher kommt so ein bisschen sein Zugang dazu auch vielleicht, Auswirkungen von Klimaveränderungen, die zu höherer Volatilität in lokalem Wetter führen. Und dazu führen, dass wegen Stürmen, wegen zu wenig Regen oder wegen zu viel Regen diese Kanäle nur eingeschränkt befahren werden können. Und das ist ja erstmal für so einen empirisch arbeitenden Ökonomen eine super feine Sache, weil du kriegst eben exogene Variation. Also die, da haben wir ein bisschen diskutiert, sind Unfälle eine wirkliche exogene Variation oder nicht, ja, weil viel Verkehr, viel Unfälle, aber zumindest die wettergetriebenen Sachen, und er sagt, er kann nur die wettergetriebenen Sachen nehmen, dann ist vielleicht ein bisschen weniger präzise geschätzt, aber die Effekte bleiben gleich. Die führen dazu, dass du weniger Transport durch den Panama-Kanal oder durch den Suez-Kanal hast. Und was er eben sich anschaut, ist, was macht das denn? Welche Auswirkungen hat das denn zunächst einmal auf Frachtpreise? Und dann hat er aber eben interessant damit auch dann die Auswirkungen auf das Welt-GDP, auf das amerikanische GDP, auf Preise in den USA, auf Investitionen in Frachtflotten, auf Kapazitätsaufbau in den USA und so weiter. Das ist da durchaus eine spannende Frage. Und er kommt halt, also gerade auch in der aktuellen Diskussion, er kommt zu dem Ergebnis, dass da sehr deutliche Auswirkungen gibt von diesen Engstellen, wenn die verstopfen, auf den internationalen Handel und dann aber auch interessanterweise auf das US-BIP, das kurzfristig sehr deutlich zurückgeht. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber es war sowas wie, wenn der Frachtpreis um 10% hochgeht, geht das US-BIP um sowas wie 0,2% runter und in ähnlicher Größenordnung geht das US-Preisniveau hoch und dann kriegt man langfristig aber so ein gewisses Überschießen. Ja, weil dann werden in den USA zusätzliche Kapazitäten aufgebaut. Und das war eigentlich ein sehr nettes empirisches Papier mit einer klaren Nachricht und das war sehr sauber, sozusagen empirisch herausgearbeitet.
Ja, aber weißt du, wie Trump das lesen wird? Trump wird jetzt sagen, jetzt müssen wir den Panama-Kanal recht zurückerobern, dass wir da einen Golden Dome drüber bauen, dass das Wetter das nicht mehr beeinflussen kann und dann fließt das wie am Schnürchen immer ein paar.
Ja, es wird komplett mit Vaseline schmiert der Trump das ein.
Genau, ja. Das wird jetzt ihm nur weiteren Grund liefern, Panama-Kanal
zu erobern. Gut, aber es sagt halt in einem gewissen Sinne schon, dass die Logik, dass die Kontrolle über den Panama-Kanal und ich meine, aus europäischer Sicht war immer die Kontrolle über den Suez-Kanal durchaus ja nicht außenpolitisch eine völlig unstrittige Frage, tatsächlich für den Welthandel und die Weltökonomie und auch, dass diese Kanäle gebaut worden sind, als sie gebaut wurden, welche Auswirkungen das langfristig für den Handel hat, die ist ja nicht falsch. Aus amerikanischer Sicht, gegebenenfalls sogar aus einer Weltsicht zu sagen, naja, der Panama-Kanal ist global so wichtig, dass ja, ist dann schwierig, wenn da irgendjemand, der so random ist, da Kontrolle drüber hat. Das wollen wir nicht. Jetzt ist natürlich, könnte man aus der Weltsicht sagen, dann bitte nicht die USA momentan. Aber normalerweise würde man halt denken, die USA in jedem anderen Jahr, das spricht durchaus was dafür. Wobei die typischen Unterbrechungen am Panama-Kanal jetzt in seinem Sample, die waren ja nicht irgendwelche politischen, sondern einfach, es hat halt nicht geregnet und dementsprechend ist der Kanal trocken gelaufen.
Das gilt übrigens auch für Grönland. Also auch Grönland, das ist ja, man lacht immer darüber und ist natürlich völlig furchtbar, weil es natürlich hier um internationale Souveränitäten geht. Das ist übrigens auch bei Panama der Fall. Ich meine, die Amerikaner haben mit einem internationalen Vertrag diesen Kanal zurückgegeben und den müssen sie halt einfach achten. Jetzt kann man sagen, das ist schlecht für Amerika oder den Welthandel, aber es geht halt ja auch um internationale Verträge. Aber wie gesagt, rein ökonomisch ist natürlich schon Grönland auch durch das, sagen wir mal, durch den Klimawandel und das weitere Auftauen von Polareis natürlich massiv interessant, wie überhaupt die ganze, auch Kanada natürlich, die ganzen Passagen, die Schifffahrtsrouten, die dadurch schiffbar werden, sind natürlich massiv interessant für Amerika. Also das hat schon eine Gewinn, weil immer so gelacht wird und es natürlich furchtbar, aber wie er da mit Partnern umgeht, aber das hat wenigstens eine ökonomische innere Logik.
Wobei glaube ich, für Grönland außer Frage steht, dass die Grönländer oder Dänemark den amerikanischen Schiffsverkehr einschränken würden auf einer frei gewordenen Nordwestpassage oder einer frei gewordenen Nordostpassage.
Naja, jetzt vielleicht schon, aber das ist selbst verursacht.
Ja. Genau. Das zweite Papier, von dem ich vielleicht ein bisschen erzählen wollte, ist ein Papier, war eine Keynote von Hélène Rey
glaube ich, die Doktormutter, oder?
Das kann gut sein. Ja, das kann gut sein. Die ist schon seit vielen Jahren unterwegs mit diesem Punkt, dass es zunehmend oder einen sehr starken globalen Finanzzyklus gibt. Also wenn man sich Finanzmärkte auf der Welt anguckt, dann bewegen die sich sehr stark im Gleichklang. Ja, also wenn der amerikanische, sehen wir jetzt ja auch, wir haben, dass der DAX vielleicht nicht ganz so stark runtergegangen ist wie der Dow Jones, aber die sind eben auch beide runtergegangen. Und das haben wir, und darüber hat sie umfangreich geforscht. Das hat sie nochmal, um den Zusammenhang darzustellen, nochmal diskutiert, welche Ergebnisse es dazu gibt. Und da gibt's auch ein klassisches Resultat dazu, dass aufgrund dieser dieses Gleichklangs und gleichzeitig der Zentralität des amerikanischen Finanzmarktes deshalb amerikanische Zentralbankpolitik Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Also es ist sehr schwer, sich da abzuschirmen, wenn die Fed die Zinsen erhöht, dann hat das letztlich immer auch Auswirkungen in Europa und erfordert letztlich eine gleichgerichtete Zinspolitik, weil es auf die Kapitalmärkte in gleicher Weise wirkt. Was neu ist, ist, dass sie sich anschaut, ob es auf breiteren Märkten, breiteren internationalen Märkten, wenn ich jetzt nicht nur enge Finanzmärkte mir anschaue, ob es vielleicht dann doch noch ein weiteres globales Element gibt. Also wenn ich insbesondere auch Märkte für Rohstoffe hinzufüge. Und das stellt sich fest, gibt es. Da gibt es tatsächlich in internationalen Rohstoffpreisen, da viele unterschiedlichste Rohstoffpreise natürlich. Ja, aber da kann man über all diese Märkte hinweg, kann man finden, dass es da zwei gemeinsam treibende Faktoren gibt, die hinter all diesen Märkten an all ihren unterschiedlichen Orten liegen. Und der erste Faktor, der sieht sehr aus wie dieser globale Finanzfaktor, den sie schon länger beforscht hat, der ähnelt dem sehr, der bewegt sich sehr mit dem und der wird tatsächlich auch von der amerikanischen Geldpolitik getrieben. Und dann stellt sich fest, aber der zweite, der etwas weniger wichtige, aber immer noch sehr wichtige Faktor, also der erste Faktor erklärt sowas wie 20% der gesamten Fluktuation in globalen Rohstoffpreisen und der zweite Faktor erklärt so 14% der Fluktuation. Dieser zweite Faktor, der wird substanziell durch China bestimmt und durch chinesische Geldpolitik wird der signifikant beeinflusst und der Mechanismus funktioniert halt ganz anders als dieser amerikanische Finanzmarktmechanismus, wo es um Risikoaversion geht, wo es um die Kapazität von Banken und so weiter geht. Hier geht es einfach direkt um die Nachfrage nach Rohstoff. Ja, wenn die chinesische Geldpolitik expansiv ist, dehnt sich die chinesische Wirtschaft aus und die chinesische Wirtschaft ist halt so groß, dass sie preisbeeinflussend wirkt auf internationalen Rohstoffmärkten. Und ich denke, das ist einfach auch nochmal ein ganz interessantes Papier, um zu sehen, wie sich eigentlich diese multipolare Welt da bereits abbildet und wir in Europa so ein bisschen dazwischen halt sind. Ja, wir sind nicht dominant für die Finanzmärkte, wenngleich also dazu hatte sie auch noch mal ein paar Zahlen sozusagen, wie wichtig, wie zentral sind welche Knoten in den internationalen Finanzströmen, andererseits in den internationalen Güterströmen. Mhm. Bei den Finanzströmen ist es halt so, dass New York als Handelsplatz riesig dominant ist, aber
das kann sich jetzt ändern.
Die drei deshalb wollte ich es auch erwähnen, die drei europäischen Handelsplätze, London, Frankfurt und Paris, sind zusammen nicht viel kleiner. Nur sie sind eben auf drei Handelsplätze aufgeteilt und die Größe des Handelsplatzes ist eben für die Liquidität und für die Preisbildung ist halt schon sehr wichtig. Und da ist natürlich schon, wenn man darüber nachdenkt, ist es halt schon schwierig, dass mit dem Brexit jetzt einfach da eine Option ein Stück weit vom Tisch genommen ist, weil wenn es tatsächlich dazu einer großen Verschiebung käme, weg von New York, dann wäre London aus seiner historischen Tradition heraus und auch aus der Einfachheit und Ähnlichkeit halber die Dinge zu übernehmen, wäre so der Standardkandidat wäre es. Und London war auch in Zeiten, wo irgendwie die Amerikaner stärker Kapitalkontrollen hatten, war dann ja auch der Ausweichmarkt. Also zum Beispiel gab es mal eine Zeit, als Dollarhaltung in den USA besteuert wurde. Und dann ist relativ schnell, also von Ausländern, dann ist relativ schnell der Euro-Dollar-Markt in London entstanden innerhalb von 3 Jahren. Und heutzutage wäre das wahrscheinlich, ich würde nicht sagen über Nacht, aber eben dann doch.
Aber würde es wieder London werden?
Ja, das ist halt die Frage. Das ist, sagen wir mal, das Problem des Brexit. Also wenn es den Brexit nicht gegeben hätte, dann würde ich sagen, ja klar wird es London. Ja, weil das ist halt innerhalb Europas ist es der größte Markt gewesen. Das ist wegen der englischen Sprache liegt das nahe, wegen des auch finanzmarktfreundlichen Rechtssystems, der hohen Rechtssicherheit, die man in UK hat, würde sich das anbieten. Das ist irgendwie klar, das geht dahin. Da war es auch bis vor dem Ersten Weltkrieg. Es kommt halt nach Hause zurück. Das ist heute anders, weil es ist halt, London ist außerhalb der EU, damit außerhalb von diesem zweiten großen Wirtschaftsraum, und dann innerhalb der Europäischen Union haben wir 2 große Finanzzentren, nämlich Paris und Frankfurt. Frankfurt ist etwas größer für die Finanzströme, ist aber auch, es ist nicht ganz klar, dass das so ein leichter Kandidat ist, um in kürzerer Zeit Dinge aus New York aufzunehmen im Sinne von Finanzströmen, die da fließen. Und bei den Handelsströmen ist es halt so, dass wir ungefähr 3 jetzt gleich große Handelshubs haben in der Welt. Einmal die USA, die Europäische Union und China. Und da sind wir eben relativ klar in so einer dreipolaren Welt bereits angelangt. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall. Ja, da war China klein. Und da gab's halt die EU, die war damals auch relativ gesehen nochmal eine Ecke größer, und die USA. Also das war ein ganz interessantes Papier, um sich so zwischen, welche Ströme gibt's da, welche Bedeutung gibt's da und welche Zusammenhänge gibt's, und eben durchaus auch die internationalen Komponenten und Wirkweisen von Geldpolitik sich anzuschauen und wie vielleicht die Geldpolitik eines Landes andere Länder beeinflussen kann. Und hier eben interessant, dass für China das tatsächlich über die Gütermärkte letztlich geht. Letztes Papier, was ich vielleicht noch kurz besprechen möchte, war eigentlich ein sehr schönes Papier von einer Gruppe von französischen Ökonomen, The Fragmentation Paradox, De-Risking Trade and Global Safety, die sich mit dieser Frage von Wandel durch Handel im Grunde genommen auseinandergesetzt haben und zu dem Ergebnis kommen, dass zunächst, also die haben ein spieltheoretisches Modell, wo es zu Krieg kommen kann oder irgendeiner anderen Form von Konflikt, und da gibt es eben die Drohung damit, aber man kann nicht genau einschätzen, wie kostspielig der Konflikt ist für die beim Konflikt beteiligten Parteien, und deshalb gibt es auch manchmal Konflikt, aber normalerweise nutze ich die Drohung mit Konflikt, um von dem anderen was zu bekommen. So. Und was sie sich eben angeschaut haben, ist die Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt stärker verbunden bin durch Handel mit einem anderen Land? Und wenn die Konflikt, und das Ergebnis von dem Papier ist, wenn die Konfliktwahrscheinlichkeit schon sowieso relativ klein ist, dann gilt das Wandel durch Handel Argument, also nicht im Sinne von echtem Wandel, aber im Sinne von Sicherheit. Nämlich, wenn ich mich stärker verbinde mit dem anderen Land, dann reduziere ich das Risiko von Auseinandersetzungen und kann dann das Risiko von Auseinandersetzungen sehr klein machen. Das führt dazu, dass ich selbst ohne strategische Interaktion durch Handelskonflikte würde ich aus egoistischer Sicht alleine schon niedrigere Zölle verlangen, als ich es machen würde, ohne dieses Argument zu berücksichtigen. Also ich würde für mehr Freihandel sein, weil ich mich eben verknüpfe und damit das Risiko von Konflikten reduziere. Was sie aber zeigen ist auch, dass wenn das Risiko von Konflikt größer wird, dann dreht sich das Argument ins Gegenteil um. Weil ich weiß, dass ich ein substanzielles Konfliktrisiko habe, möchte ich mich abschirmen gegen die Negativauswirkung, die Handel eben, die Handelsverknüpfung hat im Konfliktfall. Sodass, wenn ich hohes Konfliktrisiko habe, dann möchte ich Zölle verlangen, die höher sind als die, die ich ohne diese internationale Konfliktdimension des Ganzen habe. Und jetzt kann man sich eben die Frage stellen, wo wir derzeit sind da drin, von dem, was die an Abschätzungen hatten, würde man eher vermuten, wir sind noch in dem Bereich, wo wir eher niedrigere Zölle haben wollten und dadurch das Konfliktrisiko reduzieren. Aber das kann eben dann umschlagen und dann möchte man auch sich abschotten und abschirmen. Und das kann man natürlich auch als tatsächlich geopolitische Rationalisierung des amerikanischen Verhaltens deuten. Ja, wenn man davon ausgeht, dass sie eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Konflikt mit China sowieso einschätzen, dann will ich mich zu China abschotten, was den Handel angeht. Daraus folgt nicht, dass ich mich zum Rest der Welt auch noch abschotten soll. Sollte, das macht keinen Sinn, aber
im Gegenteil, du brauchst ja dann eher Verbündete.
Genau, aber es war eigentlich eine ganz interessante Geschichte, so als quantitatives geopolitisches Modell oder geopolitische Theorie mit Handel, die diesen interessanten Paradox, dass dieses Wandel durch Handel Argument natürlich irgendwann, wenn du sowieso davon ausgehst, eine Auseinandersetzung zu haben, ins Gegenteil umschlägt. Ja. Aber die 16 anderen Papiere erzähle ich euch andermal.
Christian Bayer und Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.